in Berlin und ist damit der größte Kulturverbund Deutschlands. Ein Wechsel an der Spitze der Stiftung, darum eine besondere Nachricht. Und die hat nun Kerstin Reitsch.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie wurde am Vormittag bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt. Ihr Vorgänger Hermann Partzinger wurde nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Peter Klinke, RBB 24.
Partzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen zu Berlin.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze. Und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand, auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines RBB-Reporters ist der Einsatz inzwischen beendet.
Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der Präsentation im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Beide Länder bewerben sich gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Werner Schoninger, RBB 24.
Der Manager der BR Wollis, Nieromant, begrüßte die Pläne. Im RBB 24 Inforadio sagte er, davon profitiere die gesamte Stadt. Zugleich forderte Nieromant vom Senat mehr zu tun, damit die Bevölkerung mehr eingebunden wird. Denn Olympia funktioniere in einer sportbegeisterten, aber auch kritischen Stadt wie Berlin nur, wenn alle mitmachten. Sportsenatorin Sprange habe bislang noch nicht erklärt, wie sie die Bevölkerung und die Sportverbände einbinden will. Olympia bedeutet zusätzliche Mittel für die Sportstätten der Stadt und könne ein neues Gemeinschaftsgefühl bewirken, so Nieromant. In Paris sei das gelungen.
In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. Der deutsche Aktienindex DAX hat am Vormittag einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit 24.161 Punkten lag er zwischenzeitlich so hoch wie noch nie. Grund sind steigende Kurse bei den Rüstungswerten. So haben etwa die Aktien von Rheinmetall ihre Gewinne ausgebaut. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte vorher angekündigt, dass er seinen im Juni 26 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken, örtlich auch etwas Regen, Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 16 und in Buch 19 Grad, in Perleberg 16 und in Senftenberg 21 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte für Sie im Studio. Wachwechsel in einer der größten Kultureinrichtungen Deutschlands. Nach 17 Jahren geht Hermann Partzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand. Gerade jetzt läuft ein Festakt zu seinem Abschied. Dabei soll auch seine Nachfolgerin ins Amt eingeführt werden. Marion Ackermann ist die erste Frau auf der Bühne der größten Kulturstiftung in Deutschland. Was sie für eine ihrer größten Aufgaben hält, das hat Ackermann unserer Kulturreporterin Barbara Wiegand im Gespräch erklärt.
Wovor ich natürlich sehr viel Respekt habe, ist diese strukturelle Unterfinanzierung, dass ich da eine große Aufgabe auch bei mir sehe, dass ich mithelfe, die Ressourcen zu erweitern. Nicht nur auf politischer Ebene, eben auch, indem man auch von privater Seite versucht, mehr Engagement einzuwerben. Also wir müssen insgesamt daran arbeiten, die Ressourcen zu vergrößern.
Knapp 500 Millionen Euro beträgt der Jahresetat der Bund-Länder-finanzierten Stiftung, eine Steigerung von 12 Millionen Euro, was in die Stärkung der Autonomie der einzelnen Häuser fließen soll.
Wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, Museumsteams und so weiter, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Sagt der scheidende SPK-Präsident Hermann Partzinger. Stand er in 17 Jahren Amtszeit noch alleine an der Spitze der Stiftung, hat Marion Ackermann, seine Nachfolgerin, nun einen siebenköpfigen Vorstand an ihrer Seite. Immerhin in Dresden, wo die 60-Jährige zuletzt die staatlichen Kunstsammlungen leitete, hat sie sich durchaus als Teamplayerin erwiesen. Sturmerprobt, auch was politische Debatten angeht, die immer öfter auch museale Mauern durchdringen. Der sogenannte Bilderstreit um Deutungshoheiten Ost versus West, Diskussionen um Werke aus kolonialen Kontexten, Anfeindungen von rechts zählen dazu. Auch in Berlin, als Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, will Marion Ackermann hier Haltung zeigen. Sich positionieren gegen Versuche politischer Einflussnahme, das mahnt auch Hermann Partzinger an. Zumal sich im Zuge der Reform der Stiftung auch die Zusammensetzung des Stiftungsrates verändert hat.
Dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen.
So werden sich die großen politischen Fragen auch in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz widerspiegeln. Hier Antworten zu finden, darum zu ringen, ist eine der großen Aufgaben der Stiftung für die Zukunft. Eine andere, in Zeiten knapper Kassen, ihre Existenz zu sichern, wobei es über die Instandhaltung der Häuser hinaus vor allem auch um Inhalte geht. Welche Ideen, zeitgemäße Strategien entwickeln die einzelnen Häuser gemeinsam? Daran wird sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihrer neuen Chefin Marion Ackermann messen lassen müssen. Barbara Wiegand war das zu den drängendsten Aufgaben in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter neuer Leitung. 2024 im Oktober war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das letzte Mal hier in Berlin, in der Hauptstadt. Morgen wird er erneut erwartet und das kurz nach den heftigsten russischen Luftangriffen auf sein Land seit Kriegsbeginn. Und der Ankündigung von Bundeskanzler Merz, dass es von deutscher Seite keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Langstreckenraketen geben soll. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte blickt auf den Staatsbesuch.
Im Oktober hatte er den damaligen Kanzler Scholz besucht. Morgen will Präsident Zelensky mit dessen Nachfolger Merz im Bundeskanzleramt in Berlin zusammentreffen. Nach übereinstimmenden Medienberichten will der ukrainische Präsident neben Merz auch Bundespräsident Steinmeier sprechen. Bei beiden Treffen dürfte es um weitere Schritte für direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gehen. Merz hatte Zelensky zuletzt beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Albanien getroffen und war zuvor direkt nach Amtsantritt zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron, dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk und dem britischen Premier Starmer nach Kiew gereist. Damals hatte der Bundeskanzler Russlands Präsident Putin ultimativ aufgefordert, einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen. Das Ultimatum verstrich allerdings folgenlos. Merz dürfte mit Zelensky morgen auch deshalb über weitere Sanktionen der EU gegen Russland beraten. Ähnlich wie beim Besuch Selenskys im Oktober wird Berlin morgen wieder zu einer Hochsicherheitszone. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Es dürfte zu massiven Verkehrseinschränkungen rund um den Flughafen und die Berliner Innenstadt kommen.
Georg Schwarte war das aus unserem Hauptstadtstudio. 10:50 haben wir es jetzt. Heute ist 27. Mai und es ist Diversity-Tag. Der soll auf die Bedeutung von Vielfalt in der Arbeitswelt und darüber hinaus aufmerksam machen. Dabei kann es um die Herkunft, das Alter oder das Geschlecht gehen. Ein Berliner Projekt, das das alles vereint, ist das Mentoring-Projekt Hürdenspringer. Ehrenamtliche ältere Berlinerinnen und Berliner helfen dabei jungen Menschen beim Start in das Berufsleben. RBB24-Reporterin Helena Dehler hat ein solches Tandem kennengelernt.
Der 18-jährige Ahmed hat einen Traum.
Ich möchte ja eigentlich Architekt werden. Das ist mein Traumberuf.
Dieser Traumberuf entstanden in der Kindheit.
Da habe ich mit meinen Eltern bzw. meiner Familie ein Familienhaus zusammengebaut. Da habe ich denen mitgeholfen, die einzelnen Ziegelsteine zum Beispiel auf einen Stapel packen oder mit Kleinigkeiten helfen, dies, das. Seit diesem Moment an finde ich halt dieser Weg, wo ein Gebäude entsteht, finde ich sehr faszinierend.
Vor 10 Jahren ist er mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. In der Schule läuft es aber auch aufgrund der Sprachbarriere nicht ganz so, wie er sich das vorstellt. Und der mittlere Schulabschluss steht auf der Kippe. Und da kommt Gunther Sterz ins Spiel. Der 73-jährige Rentner hat sich beim Berliner Mentoring-Projekt Hürdenspringer vom Union-Hilfswerk gemeldet, um als Ehrenamtlicher junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben zu unterstützen.
Das Gute ist halt, Ahmed hat wirklich eine Vorstellung, was er machen möchte, irgendwo. Auch wenn es vielleicht noch vage in der Zukunft ist, aber er hat irgendeine Idee. Und das ist so wichtig. Wenn das nicht vorhanden ist, ist es immer schwierig.
Seit 3 Jahren sind die beiden ein Team, treffen sich einmal die Woche. Sie üben gemeinsam für Schulpräsentationen, sprechen über berufliche Pläne, feilen an Bewerbungen, planen Behördengänge. Dank Gunther hat Ahmed auch eine Möglichkeit gefunden, seinen Traum, Architekt zu werden, trotz fehlendem Abi nicht aufzugeben. Derzeit macht er eine Ausbildung als Bauzeichner, mit der er später trotzdem Architekt werden kann. Im Rahmen der Ausbildung ist er gerade Praktikant bei einem großen Bauprojekt. Die Bewerbungen dafür hat er mit Gunther geschrieben.
Wir haben viele Absagen bekommen, beziehungsweise auch keine Antwort von denen erhalten. Und da hat Günther mich angespornt, dass ich weitersuchen soll, dass ich nicht aufgeben soll.
Dass Ahmed nicht aufgeben will, das fällt auch Martin Menacher auf. Er ist Architekt, Projektleiter und Ahmeds Vorgesetzter.
Ist wie so ein Fisch, der nicht locker lässt, der einmal angebissen hat. Und das mit dieser Bissigkeit wünschen wir uns auch Kollegen und Kolleginnen.
Das zu hören, das freut Günther und Ahmed. Die 3 Jahre Mentoring haben sie eng zusammengeschweißt.
Das ist so, als würde er wie ein zweiter Vater für mich sein. So. Weil in jeder wichtigen Gelegenheit, Sache, die wir zusammen machen, wachsen wir zusammen und das ist halt schön.
Und Gunther, der vor der Rente Geschäftsführer in der Pharmabranche war, blickt stolz auf Ahmed und freut sich, dass er seine Lebens- und Berufserfahrung weitergeben kann.
Seine Leistungen haben sich in der Schule und auch jetzt in der Ausbildung dramatisch verbessert. Er hat jetzt im Februar seine Zwischenprüfung abgelegt mit einem super Ergebnis. Und wenn er so weitermacht, habe ich überhaupt keine Sorgen, dass er hier in seiner beruflichen Entwicklung dahin kommt, wo er hin will.
Das sagt Gunther Sterz, der als Mentor für das Berliner Projekt Hürdenspringer arbeitet und Ahmed bei seinem beruflichen Werdegang unterstützt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Nach der alten ist bekanntlich vor der neuen Saison. Das gilt natürlich auch für den ersten FC Union Berlin. Und in die kommende Spielzeit gehen die Köpenicker mit Präsident Dirk Zingler, der ganz frisch wieder für weitere 4 Jahre in seinem Amt als Präsident der Eisernen bestätigt wurde. Über ihn, seine sportlichen Ziele, über das Thema Stadionausbau hat RBB 24 Inforadio-Reporterin Stefanie Bartschek mit Dirk Zingler gesprochen.
Oh, Jana! Oh. Diese Saison Saison, die haben wir für euch gespielt.
Dirk Zingler liebt seinen ersten FC Union. Seit 21 Jahren ist er der Präsident des Clubs. Aber manchmal überlegt der mittlerweile 60-Jährige, ob es ihm nicht doch zu viel wird.
Die Momente gibt es, wenn ich ehrlich bin, weil es ist ja ein total intensiver Job. Es ist ja voller Emotionen auch.
Mal schießen die Glücksgefühle durch den Körper, mal ist man am Boden zerstört. Aber am Ende wärmt der Fußball ja doch immer wieder Zinglers Herz.
Union ist in der Bundesliga!
Die Union-Frauen sind ab der kommenden Saison der erste Berliner Bundesligist seit 15 Jahren. Die Männer gehen in ihre siebte Bundesligaspielzeit in Folge. Das sportliche Ziel der Herrenmannschaft aus Präsidentensicht klar.
Klassenerhalt, zu den Top 15 zu gehören. Wir haben einen guten Kader. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel machen.
Außer vorne im Sturm. Wirklich torgefährlich ist nämlich nur Flügelspieler Benedikt Hollerbach. Leihgabe André Illitsch trotz starker 7 Rückrundentreffer wohl zu teuer für eine feste Verpflichtung. Ein ablösefreier Neuzugang steht schon fest. Der Schotte Oliver Burke von Werder Bremen wechselt nach Köpenick. Ein Typ mit Tempo und Physis, passend zum intensiven Spielstil der Eisernen. Die Männer verstärken sich punktuell. Bei den Frauen dagegen steht ein Umbruch an. 11 Spielerinnen verlassen den Verein.
Wir stellen jetzt einen Kader zusammen, der wettbewerbsfähig ist, beziehungsweise sich an die Spitze der Bundesliga ranarbeiten kann. Und es macht enorm Spaß.
Mit dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Bei Union arbeiten die Frauen seit 2023 unter Profibedingungen. In Fußball Deutschland weiterhin eher die Ausnahme. Und sie tragen ihre Heimspiele wie die Männer im Stadion an der Alten Försterei aus.
Ich bleib dabei, dass wir Frauenfußball im großen Stadion stattfinden lassen müssen. Und es wird auch der Fall sein, wenn wir bauen.
Allerspätestens 2027 soll der Ausbau der Alten Försterei beginnen. Die Männer spielen dann, so der Plan, im Olympiastadion.
Vielleicht müssen die Frauen halt auch spielen. Ich kann es nicht sagen. Das ist natürlich dann für ein Stadion, 3 Profimannschaften, ein bisschen viel. Aber das sind all die Kompromisse, die wir jetzt suchen müssen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass sie in eines der kleineren Berliner Stadien ausweichen, wie das Hans Zoschke in Lichtenberg. Es wird nicht langweilig für Dirk Zingler, auch nicht in seinem 22. Jahr als Präsident des ersten FC Union.
Und Inforadio-Sportreporterin Stefanie Bartschik hat mit Dirk Zingler gesprochen.
Werbung.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Wurschtalle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli. Von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher. Radlermüsli. Radlermüsli. Von Seitenbacher.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin zeigt sich heute von der wärmeren Seite. 19 bis 21 Grad sind es heute Mittag schon. Ein bisschen wärmer kann es am Nachmittag noch werden. Locker bewölkt, am Nachmittag dann mehr Wolken. Es kann auch vereinzelt Schauer geben, gegen Abend hin und ziemlich böigen Wind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Hunschenhausen Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna, Totenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
20 nach 12 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Es ist nicht leicht in diesen Tagen, viel Geld für Kultur und ihre Einrichtungen locker zu machen, auch und schon gar nicht in Berlin. Das fehlende Geld, eine der größten Herausforderungen für die größte Kultureinrichtung der Republik und die neue Chefin da drin. Nachrichten dazu mit Kerstin Reinsch.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist heute bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernimmt den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Partzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland wie Finnland, betonte Merz. Es seien über 1300 Kilometer. Über diese Grenze werde die Migration instrumentalisiert, auch als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Das werde man nicht hinnehmen. Der Schutz der europäischen Außengrenzen, auch und gerade in Finnland, sei eine gemeinsame europäische Aufgabe, die man nicht Finnland allein überlassen werde, betonte der Bundeskanzler. Merz ist im Rahmen des nordischen Gipfels im finnischen Turku. Dort hat er auch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson gesprochen. In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen eine Terrorrazzia gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Einem Verdächtigen wird vorgeworfen, illegale Warentransporte in die Republiken Donetsk und Luhansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand, weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Bei der Vorstellung der Pläne im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 2040 und 2044. Der Manager der BR Wollis, Niromant, begrüßt im RBB 24 Inforadio die Bewerbung. Zugleich fordert er den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, um die Kritiker von Olympia zu überzeugen.
Gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, wird sicherlich mitmachen, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport.
Der Manager der BR Wallis KW, Niromant. In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es wurde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie wenden sich mit 5 weiteren Bundesländern in einem gemeinsamen Appell an den neuen Bundesverkehrsminister Schnieder. Dabei geht es ihnen vor allem um einen sicheren Ersatzverkehr, wenn die Strecke Berlin-Hamburg ab August für voraussichtlich 9 Monate gesperrt wird. Björn Hasewendt, RBB 24.
Zudem müsse aus Sicht der Länder während der Generalsanierung auch in die Infrastruktur, etwa an Bahnhöfen, investiert werden. Und es brauche trotz der umfangreichen Bauarbeiten ein angemessenes Angebot im Fernverkehr auf der Schiene, so die Länder weiter. Sie schlagen deshalb die Einrichtung eines Beirates vor. Vertreter unter anderem der Länder, der betroffenen Kommunen und der Verkehrsunternehmen könnten dort die Auswirkungen der Generalsanierung besser steuern, Lösungen entwickeln und alle Akteure besser einbinden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land auch dichte Wolken, örtlich etwas Regen bei 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 16 und im Buch 19 Grad, in Perleberg 16 und in Senftenberg 21 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewittern bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sandra Schwarte ist hier. Wohnraum in Berlin ist Mangelware, aber wie kommen hier die Schwächsten der Schwachen dann an eine Wohnung, an ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Und das mitten in der City oder direkt im Kiez und nicht in den großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch war dabei.
Auch braune Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße nähe Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt es zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Lausch.
Marius Kravus-Hangiewicz. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union-Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen Sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Betreuen sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzte begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union-Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, noch 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen.
Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig. Teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung. Wir hatten auch schon einen Mörder hier. Wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen, zu heftiger Gewalt zum Teil auch, also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort, das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner, so wie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
So, an alle, die in den Bus steigen müssen.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Bitte gerne. Gerne.
An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz. Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens, ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum. Und aus diesen Studienergebnissen können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße. Vermieter ist die GEWOBAG. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen. Mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf-Dieter Reinhard, Hans-Jürgen, Albert, Erich, Kossi, Ronny, Riebert, Detlef, Peter, Klaus-Joachim, Habekuck. So steht es in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkasten, Schlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers, der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt. Sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter, die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben, doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei. Was sieht er hier ein?
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Auf Tour durch den sozialen Wohnraum in Berlin, rbb24-Inforadio-Reporterin Annette Mirsch war das.
rbb24-Inforadio-Wirtschaft.
Öffentliche Gelder für 5 Wirtschaftsinstitute macht die Politik locker, um sich in ökonomischen Angelegenheiten beraten zu lassen. Das älteste von ihnen ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und das feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Heute auf einem Festakt mit dem regierenden Bürgermeister. Wirtschaftsreporter Martin Küper über 100 Jahre sehr wechselvolle Geschichte.
Martin Gornick ist am längsten dabei. Seit 37 Jahren analysiert er für das DIW ökonomische Probleme. Sein Gebiet jetzt Industriepolitik. Aber seine ersten Untersuchungen stammen noch aus der Zeit vor der Wende.
Ich habe mich mit Qualifikationsveränderungen befasst. Wir wissen, 88, das war noch die Zeit, wo wir uns sehr stark auch mit Arbeitslosigkeit rumgeschlagen haben.
Relativ bald aber beschäftigte sich das Westberliner Institut mit den Wendefolgen, mit der Frage, ob und wie es mit der DDR-Wirtschaft weitergehen kann. Angesichts der Zahlen warnten die Wissenschaftler damals vor einer überstürzten Wirtschafts- und Währungsunion, so lange, bis die Politik anders entschied.
Im Nachhinein hat man natürlich auch viele Dinge nicht so gewusst und so erkannt oder auch die Wirkung von bestimmten Dingen nicht erkannt.
Die Wendezeit, nur eine von vielen Disruptionen in der 100-jährigen DIW-Geschichte. 1925 zunächst als Institut für Konjunkturforschung, IFK, gegründet, war es noch Pionierarbeit, aktuelle Daten aus Finanzwelt, Industrie und Landwirtschaft systematisch zu erfassen und der Politik zur Verfügung zu stellen. Gründer Ernst Wagemann schaffte dann aber auch den nahtlosen Übergang in die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik und lieferte zum Beispiel ein Finanzierungsmodell für die Aufrüstung der Wehrmacht. Für den jetzigen Institutschef Marcel Fratscher ein Tiefpunkt der DIW-Geschichte, den er aber gerade zum Jubiläum nicht ausblenden will.
Das wollen wir in unserem Jubiläum Revue passieren lassen und letztlich auch uns fragen, was heißt das für uns heute? Und es heißt für uns, wir als Wissenschaft haben Verantwortung.
Nach dem Krieg sicherten eine neue Leitung und der Umzug aus dem nun zu Ostberlin gehörenden Bezirk Mitte in den amerikanischen Sektor nach Dahlem die Zukunft als öffentlich finanziertes Forschungsinstitut. Geblieben sind die detaillierten Wochenberichte. Neu ist nun, dass die Ökonomen auch von den Medien immer wieder zur Lage befragt wurden, wie zum Beispiel der Leiter der zentralen Abteilung für volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Horst Seidler, 1975.
Für 1975 nehmen wir allerdings an, dass diese Abwärtsbewegung zum Schluss kommt und eine gewisse Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit eintritt.
Bald darauf wurde das DIW stärker wissenschaftlich ausgerichtet und neue Themen kamen hinzu. Das aktuelle DIW-Profil fasst Institutschef Marcel Fratscher so zusammen.
Wir arbeiten sehr stark über Ungleichheit, Verteilung, Klimaschutz, Europa, das sind die Themen, die uns besonders machen. Und wir sind sehr stolz, eine Berliner Institution zu sein. Also wir sind nah dran am Puls.
Und das will man, inzwischen wieder in Regierungsnähe im Bezirk Mitte angesiedelt, möglichst auch in den nächsten Jahrzehnten noch bleiben.
Martin Küper war das über 100 Jahre Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Viele Wolken am Himmel, aber noch ist es trocken. Vereinzelt lässt sich auch die Sonne blicken. Am Nachmittag dann zieht es häufiger zu, von der Prignitz her und Ruppiner Land vor allen Dingen. Kann es auch den einen oder anderen Regentropfen geben. Temperaturen maximal 23 Grad. Zur Stunde sind wir bei 19, 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts. Auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 1 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Richtungs- und Impulsgeber war Hermann Patzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Bauherr, Problemlöser, Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft. So würdigt der neue Kulturstaatsminister den scheidenden Präsidenten und begrüßt dann auch die neue. Nachrichten dazu mit Kerstin Reitsch.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist heute bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernimmt den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Patzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland, betonte Merz im finnischen Turku. Weiteres Thema beim nordischen Gipfel ist der Ukraine-Krieg. Nordeuropa-Korrespondentin Sophie Donges.
Bundeskanzler Merz glaubt nicht an eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg, weder in Bezug auf eine Waffenpause noch auf Friedensverhandlungen. Kanzler Merz sagte, wenn Russland nicht einmal bereit sei, Vermittlungen durch Vertreter des Vatikan anzunehmen, zeige das, dass die Regierung dort kein Interesse habe, den Krieg zu beenden. Deutschland und andere Länder müssten sich auf eine längere Unterstützung der Ukraine einstellen. Erneut betonte Merz, dass die Verteidigung der Ukraine nicht nur auf dem eigenen Territorium stattfinden könne. Auch jenseits der Landesgrenzen müsste die Ukraine militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet angreifen dürfen.
In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen eine Terrorrazzia gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Einem Verdächtigen wird vorgeworfen, illegale Warentransporte in die Republiken Donetsk und Luhansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand, weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Drei Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Berlin präsentiert am Nachmittag mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Der Manager der BR Volleys, Niromant, hat die Pläne im RBB 24 Inforadio begrüßt. Die Initiative No Olympia plant dagegen ein Volksbegehren gegen die Ausrichtung. An Christine Schenten, RBB 24 Landespolitik.
Uwe Hicksch, Vertreter der Initiative No Olympia und Geschäftsführer der Naturfreunde Berlin, sagte Radio 3 vom RBB, er glaube, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei gegen Olympia. Die Spiele würden besonders die Lebenssituation armer Menschen verschlechtern. In Paris seien beispielsweise im Zuge des Events wohnungslose Menschen aus der Stadt gedrängt worden. Der Umweltverband BUND äußert ebenfalls Zweifel, vor allem an der Nachhaltigkeit möglicher Spiele. Olympia habe in der Vergangenheit oft ungenutzte Sportstätten und Umweltschäden hinterlassen. Heute wird das Bewerbungskonzept im Berliner Olympiastadion vorgestellt. Ob es aber tatsächlich zu einer offiziellen Bewerbung kommt, entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie wenden sich mit 5 weiteren Bundesländern in einem gemeinsamen Appell an den neuen Bundesverkehrsminister Schnieder. Darin fordern sie, dass der Ersatzverkehr sicher finanziert ist, wenn die Strecke Berlin-Hamburg ab August für voraussichtlich 9 Monate gesperrt wird. Außerdem müsse die Zeit genutzt werden, um etwa in Bahnhöfe zu investieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land auch dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Wannsee 18 Grad und in Marzahn 20, in Pritzwalk 17 Grad und in Fürstenwalde-Spree 22. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewitter, bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Mehr als 2 Monate lang sind gar keine Lebensmittel zu den notleidenden Menschen in den Gazastreifen durchgekommen. Auf internationalen Druck hat Israel nun seit ein paar Tagen wieder Hilfslieferungen erlaubt. Trotzdem hungern tausende Menschen. Jetzt soll eine private Stiftung die Organisation übernehmen, die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation. Die Vereinten Nationen sagen aber, diese Organisation verstößt gegen humanitäres Völkerrecht. Katrin Hondl, unsere Korrespondentin am Sitz der Stiftung in Genf, hat mal nachgeforscht.
Place de l'Ange mal in Genf. Beste Innenstadtlage. In der Hausnummer 1 haben sich unter anderem eine Versace-Boutique, ein Edelschokolatier und die Uhrenmanufaktur A. Lange und Söhne niedergelassen. Bis vor ein paar Tagen war hier laut Schweizer Stiftungsregister auch die Adresse der Gaza Humanitarian Foundation. Jetzt steht da ohne Domizil, Adresse gelöscht. Auch im Internet hat die Genfer Gaza-Stiftung keine Homepage. Ebenso undurchsichtig sei die Finanzierung der Organisation, sagt Julie Billot, Professorin und Expertin für humanitäre Hilfe am Genfer Graduate Institute für internationale Studien. Angeblich soll die Bank Goldman Sachs für die Finanztransaktionen zuständig sein. Es ist wirklich eine Art Büchse der Pandora. Je weiter man nachforscht, desto mehr stellt sich die Frage, was an dieser Organisation humanitär sein soll. Über 11 Wochen lang hat Israel keine humanitären Hilfslieferungen zu den hungernden Menschen im Gazastreifen gelassen. Dass nun mit der obskuren Gaza Humanitarian Foundation angeblich eine bessere Organisation der humanitären Hilfe beginne, das halten nicht nur die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen für ausgeschlossen. Selbst der geschäftsführende Direktor der Stiftung, der US-Militärveteran Jake Wood, ist gerade zurückgetreten und hat mitgeteilt, dass es nicht möglich sei, die geplanten Einsätze nach humanitären Grundsätzen durchzuführen. Der Hilfsplan der Gaza-Stiftung mit Verteilzentren ausschließlich im Süden des Gazastreifens diene allein dem Vorhaben der israelischen Regierung, die Menschen aus dem Norden von Gaza zu vertreiben, sagt in Genf UNICEF-Sprecher James Elder.
This is absolutely in keeping with Israel's very clearly stated plan. We want to push people to the south.
Israel hat deutlich gesagt, die Menschen in den Süden drängen zu wollen, sagt er. Die private Stiftung soll die Menschen ködern. Wer essen will, muss in den Süden kommen. Humanitäre Hilfe wird zur Waffe, um Menschen in die Falle zu locken. Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind und keine andere Wahl haben. Nachdem wochenlang UN-Organisationen am Helfen gehindert wurden, sei der Plan der Gaza Humanitarian Foundation ein Frontalangriff auf das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute System internationaler Hilfen, sagt Julie Billot. Die Zukunft humanitärer Einsätze ist in Gefahr, jedenfalls so, wie wir sie bisher kannten, unparteiisch und nach den Richtlinien des humanitären Völkerrechts. Die Nichtregierungsorganisation Trial International hat bei der Schweizer Regierung Beschwerden eingereicht. Die Schweizer Behörden haben nun Ermittlungen eingeleitet. Die Genfer Gaza-Stiftung habe weder ein Bankkonto noch Mitglieder mit Wohnsitz in der Schweiz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Man habe sie nun aufgefordert, die Situation zu klären. An welche Adresse die Aufforderung ging, hat der Sprecher nicht gesagt.
Katrin Hondl war das, unsere Korrespondentin in Genf. Schärfere Grenzkontrollen gibt es nun an den deutschen Grenzen. Die sollen ungewünschte Migration eindämmen, aber sie behindern auch den Grenzverkehr. Stau ist für Grenzpendler ein Problem. An der deutsch-französischen Grenze soll sich das nun ändern. 3 CDU-Bundestagsabgeordnete aus der deutsch-französischen Grenzregion fordern zusammen mit 3 französischen Abgeordneten andere Grenzkontrollen. Und sie haben Briefe geschickt an den deutschen und den französischen Innenminister. Unsere Korrespondentin in Saarbrücken, Sabine Wachs, weiß, was drinsteht.
Die 6 Parlamentarier aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg und dem Elsass schlagen unter anderem Pendlerspuren an den Grenzübergängen vor. Menschen, die von Berufswegen die Grenze täglich und vor allem zu den Stoßzeiten überqueren, könnten ihre Autos als Pendlerfahrzeuge registrieren und kennzeichnen lassen und so ohne große Behinderungen von einem Land ins andere fahren. Außerdem sprechen sich die Parlamentarier gerade zur Rush-Hour auch für mehr Kontrollen im Hinterland aus. Diese könnten gemeinsam von deutschen und französischen Grenzschützern durchgeführt werden. Auch ein gemeinsames Vorgehen bei Zurückweisungen schlagen die Abgeordneten dem Bundesinnenminister und seinem französischen Kollegen vor. Das wäre ein Signal an die Menschen in Frankreich und in Deutschland, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Abschottung handele, sondern sie vielmehr einem gemeinsamen Ziel dienen. Unter anderem diese Vorschläge sollen Mitte Juni in einer gemeinsamen deutsch-französischen Resolution münden. Dann tagen sowohl die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung in Paris als auch der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Mainz.
Aus dem Saarland, Reporterin Sabine Wachs. 10:50 haben wir es jetzt genau, 12:50 Uhr. Es soll wieder in der Tiefsee gebaggert und gebohrt werden, sagt der US-Präsident Donald Trump und hat auch dazu jüngst ein Dekret unterschrieben. Dabei ist dieser Tiefseebergbau schwer umstritten, weil es gravierende ökologische Folgen haben könnte. Andererseits, so das Argument der Befürworter, sei die Energiewende ohne die Rohstoffe aus der Tiefsee kaum machbar. Jasmin Appelhans aus der ARD-Wissenschaftsredaktion ist diesen Argumenten nachgegangen.
Manganknollen, manchen gelten sie als Schatz aus der Tiefsee. Firmen, die die Knollen abbauen möchten, argumentieren, die Rohstoffe seien für die Energiewende nötig. Wirtschaftlich aus der Tiefsee gewonnen werden könnten wohl Kupfer, Kobalt und Nickel. Mit ein wenig Aufwand auch das namensgebende Mangan. Allerdings sei gerade bei diesen 4 Elementen der wirtschaftliche Bedarf bei der für die Energiewende wichtigen Batterieherstellung gar nicht so hoch, sagt Andreas Mahnhardt vom Öko-Institut.
Kobalt geht auch ohne die Lithium-Ionen-Batterien. Es geht auch ohne Nickel. Dann sind die Batterien vielleicht ein Tick weniger energiedicht. Also müssen sie vielleicht ein paar Mal öfter laden. Aber letztendlich geschieht ja unglaublich viel Innovation.
Kupfer und Mangan ließen sich auch an Land ausreichend gewinnen. Vermutlich ist das der maßgebliche Grund dafür, dass sich Autobauer wie BMW, VW, Renault und Volvo und andere große Unternehmen wie Google, Samsung, SDI und Philips schon vor Jahren selbst verpflichtet haben, zunächst keine Rohstoffe aus der Tiefsee zu nutzen. Sie werden wohl nicht unbedingt nötig sein. Große Bergbauunternehmen haben so bisher auch noch keinerlei Interesse am Abbau der Knollen angemeldet. Ihnen sei das Risiko des bisher so unbekannten Unterfangens zu groß, vermutet Mahnhardt. Zu unklar seien die Höhe der nötigen Investitionen und mögliche Gewinne. Für bisher kleine Firmen, wie die kanadische, speziell für den Tiefseebergbau gegründete The Metals Company, sei genau das aber Teil der Strategie.
Da steckt so ein klassisches Venture-Capital-Gedanken dahinter. Kann funktionieren, es muss nicht funktionieren, probieren wir es mal.
Ähnlich ordnet der Meeres- und Fischereiökonom Rashid Sumaila von der University of British Columbia in Kanada die Risikobereitschaft der Firmen ein.
Meiner Meinung nach könnten 2 Faktoren eine Rolle spielen. Der eine ist, es gibt diesen Wunschtraum von schnellem Reichtum. Also gehen wir da rein, die Knollen liegen da und wir schnappen sie uns einfach, sammeln sie ein. Wir haben das ja schon mal mit dem Goldrausch gesehen. Die zweite Sache, die ich befürchte, ist, dass die Firmen Regierungen mit all diesen großen Träumen locken und dann Subventionen bekommen. Sie verwenden öffentliche Gelder, finden nichts und gehen wieder.
Nicht nur kleinere Firmen, auch kleinere Staaten hoffen auf Profit. Denn diese sollen für den Abbau in internationalen Gewässern am Gewinn beteiligt werden. So der bisherige Plan der Internationalen Meeresbodenbehörde. Laut Sumailas früherer Forschung könnte diese Hoffnung aber bitter enttäuscht werden.
Wir haben festgestellt, dass wirtschaftlich gesehen die einzige Gruppe, die etwas Geld verdienen kann, die Unternehmen und die Investoren sind.
In einer neuen Studie haben Sumaila und KollegInnen nun festgestellt, als Folge der ökologischen Zerstörung am Meeresboden und in der Wassersäule könnten auch bestimmte Wirtschaftsbereiche in Küstennähe durch den Tiefseebergbau sogar in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wenn sie die Knollen ausgraben, all die Spuren, laut Wissenschaftlern ist es wie eine Wolke, die sich sehr weit ausbreitet, sodass die Wassersäule den Lebensraum der Fische, ihr Leben und die Ökologie beeinträchtigt, was zu Nahrungsproblemen, Existenzproblemen und weniger Einkommen führt. Food problems, livelihood problems,
incomes. Der Tiefseebergbau könnte also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nach hinten losgehen, sagt dieser Forscher. Der Beitrag von Wissenschaftsreporterin Jasmin Appelhans.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die American Music Awards sind ein Preis, bei dem die Fans die Gewinner per Abstimmung küren. Gestern bei der Verleihung in Las Vegas war die große Abräumerin des Abends Billie Eilish. Sie hat 7 Preise gewonnen. Unser USA-Korrespondent Nils Dams hat die Show verfolgt und sich ein paar interessante Szenen rausgepickt.
Moderatorin Jennifer Lopez muss gar nicht viel sagen, um für den ersten unterhaltsamen Moment zu sorgen und entsprechende Schlagzeilen. Bei ihrem großen Opening küsst sie einen ihrer Tänzer und auch eine Tänzerin. Ja, sie ist wieder Single. Das war wohl auch ein Gruß an Ex-Mann Ben Affleck.
Live from the Fountain Blue Las Vegas.
Bei den American Music Awards stimmen die Fans ab, wer gewinnt. Dementsprechend klingen fast alle Dankesreden ähnlich.
Thank you, the fans.
This is a fan-voted award. It means so much.
Because this is the world. Largest fan-voted award show.
Das Interessante an so einer Verleihung sind nicht die Awards selbst. Von den 37 wurden nicht mal die Hälfte live im Fernsehen vergeben. Es sind die vielen kleinen Momente. SZA zum Beispiel. Sie gewinnt den Preis als beliebteste R&B-Künstlerin und hat noch eine Frage an ihre Mutter im Publikum.
Mom, do I have makeup on my teeth? Okay.
Habe ich Make-up auf meinen Zähnen? Hatte sie nicht.
Thank you to my mom and to my dad.
Oder wie Heidi Klum live im US-Fernsehen einen guten Abend wünscht.
Hallo, 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 guten Abend.
Sie habe ja mal mit Snoop Dogg einen Song gemacht. Das mache sie ja wohl zum unerwartetsten Hip-Hop-Star aus Deutschland.
Did you know I once made a track with Snoop Dogg, which officially makes me the most unexpected hip-hop artist to ever come out of Germany. That's right.
Sie hat den Award für den beliebtesten Hip-Hop-Künstler verkündet, den überraschend nicht der 10-mal nominierte Kendrick Lamar gewinnt, sondern Eminem.
Seriously, man, thank you to the fans.
Er ist aber gar nicht da und grüßt per Videobotschaft.
23 years.
Und das 23 Jahre, nachdem ich meinen ersten American Music Award gewonnen habe. Und ich bin erst 24.
And I'm 24 years old. That's crazy.
Auch die große Gewinnerin des Abends ist nicht da, Billie Eilish. Sie gewinnt 7 Awards, wird unter anderem Künstlerin des Jahres.
Billie Eilish.
Und auch sie schickt eine Botschaft.
I know you voted for this.
Danke an euch Fans, das bedeutet mir die Welt. Ich bin so froh, dass ich das machen darf mit euch zusammen. Das zeigt auch, die American Music Awards sind den Stars nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel die Grammys. Politisch wurde es nicht. Rod Stewart hat einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Und der vielleicht einzige etwas emotionalere Moment des Abends gehört Janet Jackson. Sie tritt nach 7 Jahren das erste Mal wieder im Fernsehen auf. Gewinnt einen Sonderpreis, den Icon Award, und gibt sich ganz bescheiden.
I mean, no disrespect in any way, but
ich möchte nicht respektlos sein,
I don't consider myself an icon.
Aber ich sehe mich nicht als Ikone. Sie dankt ihrer Familie und natürlich
the Fans.
Dank an die Fans. Gestern wurden die American Music Awards in Las Vegas vergeben.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia, Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs im Bröhan-Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Der FC Liverpool ist britischer Fußballmeister und das wollte man da eigentlich in Liverpool groß feiern, aber aus der Party wurde nichts, denn ein Autofahrer raste in die Menschenmenge. Clemens Schulze, der jetzt hier weitermacht mit der Moderation. Clemens, das ist ein Thema bei dir.
Ganz genau, der Tag danach nämlich. Eine Stadt steht unter Schock. Festgenommen wurde ja ein Brite. Was weiß man inzwischen über den mutmaßlichen Täter? Das frage ich gleich unsere Großbritannien-Korrespondentin.
Das dann in einer knappen halben Stunde um kurz vor 1:30. Von mir noch kurz das Wetter für Berlin und Brandenburg: locker bewölkt. Heute am Nachmittag mit mehr Wolken und etwas Regen. Temperaturen 18 bis 23 Grad. Im Moment zwischen 19 und 20.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A24 in Richtung Berlin. Im Dreieck-Havelland auf der Überfahrt zur A10 Richtung Dreieckwerder. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskow Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Röhl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbahner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Mariendorf, die Kurfürstenstraße ist zwischen Gersdorfstraße und Seelbuschring nach einem Unfall gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
13 Uhr ist es jetzt geworden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Die Stiftung Preußischer Kultur ist die größte Kultureinrichtung Deutschlands. 21 Museen sowie die Staatsbibliothek, das Staatsarchiv und Forschungsinstitute gehören dazu. Diese Einrichtung zu führen ist eine Herausforderung und die geht jetzt an eine neue Chefin. Meldung mit Kerstin Reinsch.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Partzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Osterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand, auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines RBB-Reporters ist der Einsatz inzwischen beendet.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet.